Ja, im Wesentlichen geht es ja nochmal darum, das Thema Gewalt und vor allen Dingen freiheitsentziehende Maßnahmen, dass da ja mehr drauf geguckt wird. Das heißt, alle Einrichtungen sind jetzt verpflichtet, nochmal ihre Konzepte zu evaluieren, nochmal zu schauen, wann werden freiheitsentziehende Maßnahmen angewandt, wie werden sie dokumentiert, wie werden vor allem die Betroffenen, wie werden die mit einbezogen, deren Angehörigen, oder wenn es auch oft auch keinen Angehörigen gibt, wie wird das dort geregelt, mit Betreuern, mit den Gerichten? Das ist so, sag mal, so ein Schwerpunkt.
Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Powered by MediVox Dahn. In der heutigen Folge wird das wieder ganz fachlich. Denn die Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes in Nordrhein-Westfalen tritt ab Januar 2023 in Kraft und es kommt natürlich auch wieder einiges auf die Einrichtungen zu. Und auch wenn erstmal die Novellierung das Bundesland Nordrhein-Westfalen trifft und dieses Wohn- und Teilhabegesetz mit Sicherheit am meisten Novellierungen in den letzten Jahren erfahren hat, bin ich der Meinung, betrifft es doch eigentlich alle Einrichtungen. Denn im Fokus steht unter anderem der Präventions- und Gewaltschutz von pflegebedürftigen Menschen. Und über die Hintergründe dieser Novellierung und die Umsetzung, darüber spreche ich mit Alexander Bulbus. Er ist Geschäftsführer eines Familienunternehmens mit Einrichtungen in allen drei Versorgungssettings. Also richtet sich diese Folge eben nicht nur an die Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen, sondern an alle Einrichtungen, die sich mit freiheitsentziehenden oder freiheitseinschränkenden Maßnahmen auseinandersetzen und beziehungsweise den Präventions- und Gewaltschutz von pflegebedürftigen Menschen im Fokus haben. In diesem Sinne, jetzt einfach dranbleiben. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Alex, hier bei mir im Podcast bei Pflege faktisch. Und Alex, du bist Geschäftsführer von drei Senioreneinrichtungen für die vollstationäre Pflege. Ihr habt auch einen ambulanten Pflegedienst und eine Tagespflege. Und ihr seid so ein total cooles Familienunternehmen in zweiter Generation schon in Nordrhein-Westfalen und seid dort sehr, sehr gut etabliert.
Hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr auf der ganzen Situation. Ich weiß, es ist sehr viel in der Pflege los, deswegen freue ich mich sehr, dass du jetzt die Zeit für mich und für den Podcast hast. Und heute in dieser Folge geht es unter anderem auch nochmal über das Bundesland Nordrhein-Westfalen und nämlich über die Neuerung bzw. über die Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes, was ja einmal rückwirkend zu August 21 schon ein Teil stattgefunden hat, aber auch noch einiges auf die Einrichtung in der Altenhilfe, aber auch in der Behindertenhilfe zu Januar 2023 zukommt. Aber bevor wir jetzt einmal fachlich einsteigen, lieber Alex, ab wann war denn für dich klar, dass du in dem Familienbetrieb ja mit einsteigen wolltest und du dich auch ja für und in der Pflege engagierst?
Ja, das ist eine für mich immer spannende Frage, weil es gab zwei Ebenen für mich. Das eine ist, im elterlichen Betrieb zu arbeiten. Das war für mich immer schon früh vorstellbar. Das Thema Pflege ist natürlich, wenn man jünger ist, vielleicht jetzt nicht gerade Altenpflege, nicht das, mit dem man jetzt irgendwo Werbung machen geht. Und dann hatte ich schon früh Kontakt durch meine Eltern, war man natürlich öfters auch in den Einrichtungen, hatte viele Bezugspunkte und habe dann erstmal mein Abi gemacht, bin dann studieren gegangen und dann während des Studiums kam mir irgendwann die Frage, welche Richtung geht man? Und dann hatte ich mir die ersten Module auch mal genommen, Gesundheitsmanagement und generell mal diese Branche Gesundheitswesen im Überbegriff. Und dann war der Punkt so, okay, was machst du eigentlich nach dem Studium? Und dann dachte ich, ja, machst mal ein Praktikum und vielleicht auch mal im elterlichen Betrieb, um überhaupt mal kennenzulernen, neben dem, was man so am Küchentisch bespricht, wie es auch eigentlich wirklich ist. Und das hat mir dann so sehr gut gefallen, dass ich mir dann auch wirklich gedacht habe, okay, ich kann es mir wirklich vorstellen und bin dann nach meinem Studium dann bei uns eingestiegen, hatte damals einen sehr guten Mentor, einen damaligen Geschäftsführer, der auch schon seit 20 Jahren das Unternehmen mit aufgebaut hatte als Mitarbeiter, von dem ich halt viel lernen durfte. Und gerade in dieser Zeit habe ich die Pflege ja wirklich auch erstmal lieben gelernt. Und auch wenn ich hier aus der, sag mal, verwalterischen Sicht komme, hatte ich dann meine ersten Erfahrungen auch in den Einrichtungen vor Ort und gerade auch in dem Kontakt mit den Bewohnern und den Angehörigen. Und da habe ich ja gerade gemerkt, dieses Helfen und dass man helfen kann, das finde ich auch bis heute noch immer sehr erfüllend und auch regelmäßig finde ich auch meine Einsätze in unseren Einrichtungen habe, Angehörigengespräche führe, mit Bewohnern spreche. Ja, das merkt man erstmal wieder, warum man den Job auch macht und wie viel Freude das machen kann.
Ja, total schön. Und ich glaube, das ist auch nochmal was anderes, wenn man, oder ein anderer Bezug, wenn man einfach so in diesem Familienunternehmen auch groß wird, und dann hat man vielleicht auch nochmal einen anderen Bezug zu dem Ganzen, einfach weil es auch gerade auch von der Familie getragen wird und auch mit der Familie zusammen aufgebaut wurde im Endeffekt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Und wenn wir jetzt nochmal über die Novellierung kommen oder auch so dieses Politische dahinter, einmal übergeordnet. Also ich habe einmal recherchiert, wie viele Novellierungen es denn eigentlich und Anpassungen im Heimgesetz in Nordrhein-Westfalen es eigentlich gab im Vergleich zu anderen Bundesländern.
Kenneth kann's erklären. Ja, hier einmal kurz ein kleiner Überblick zu diesem quasi Flickenteppich aus Wohn- und Teilhabegesetzen, den wir in Deutschland haben. Und zwar hat NRW 2017, 2019, 2020 und jetzt auch zu 2023 jeweils Novellierungen im Wohn- und Teilhabegesetz auf den Weg gebracht. In einigen anderen Bundesländern ist die Heimgesetzgebung zum Beispiel noch auf Stand 2010, wie in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg. In Baden-Württemberg oder Hessen hingegen liegt das Heimgesetz beispielsweise aus 2014 und 2017 vor. So viel dazu.
Und dabei ist herausgekommen, dass Nordrhein-Westfalen eigentlich am präsentesten ist in den Neuerungen. Und auch da an dich nochmal die Frage, woran liegt das denn, dass Nordrhein-Westfalen vielleicht ein besonders politisches Bundesland ist? Oder wie empfindest du das? Also aus Trägersicht, und weil du ja auch in diesem Politikum oder im Nordrhein-Westfalen auch ja deine Einrichtungen hast.
Ja, es ist auch ja, sehr interessant, weil auf der einen Seite kennt man natürlich jetzt nur Nordrhein-Westfalen bei uns und man ist das ja fast schon gewohnt, dass man regelmäßig mit Neuerungen konfrontiert wird. Wenn ich darüber nachdenke, ist sicherlich so ein Thema natürlich klar. Wir haben einmal die wechselnden Landesregierungen und jede Partei und gerade wir hatten ja mal Rot-Grün vor einigen Jahren gehabt, jetzt wieder Schwarz-Gelb, vorher war auch Schwarz-Gelb. Jede Partei bringt dann irgendwie ihre eigenen Nuancen mit rein und jeder dreht das mal vor und zurück. Das ist sicherlich so ein Thema. Wir hatten ja unter Rot-Grün ambulant vor stationär das Riesenthema. Das wird ja auch dann so ein bisschen wieder zurückgedreht unter Schwarz-Gelb. Und ja, also eine Konstante ist sicherlich auch unser Gesundheitsminister, der Herr Laumann, der ja auch schon in frühen Jahren schon ja auch hier in Nordrhein-Westfalen Minister war. Und auch wenn ich da jetzt auch nur ja, neutral eingestellt bin zu Herrn Laumann, was man ja nicht absprechen kann, er ist im Thema sehr verwurzelt und was man auch merkt, er hat auch viel Ahnung von der Thematik, sodass man schon das Gefühl hat, dass er auch einiges voranbringen will, wollte. Das Thema Einzelzimmerquote war ja auch eins seiner Themen, die er ja hier schon, glaube auch 2008 oder schon irgendwie früh auf den Weg gebracht hatte, was ja erst 2018 dann ja also quasi dann umgesetzt werden musste. Und ja, also ich glaube nicht, dass wir besonders politisch sind als andere. Ich glaube einfach, dass so die Parteienkonstellation und auch eines sehr engagierten Gesundheitsministers und der vielleicht auch nicht alle Ministerien durchgewechselt hat, sondern vielleicht auch mal in einem geblieben ist und sich da auch eine gewisse Expertise aufgebaut hat und dort auch seine Vorstellung auch dann ja über die Jahre umgesetzt hat.
Ja, also tatsächlich ist es so, wir haben ja mit allen Bundesländern zu tun. Ich sage immer, von Kiel bis Passau sind wir in allen Einrichtungen und in allen Bundesländern ja unterwegs. Und tatsächlich, wie gesagt, am präsentesten ist Nordrhein-Westfalen. Und ja, vielleicht liegt das tatsächlich auch mit einem sehr gut situierten und auch sehr fachlichen Gesundheitsminister, ne, mit Herrn Laumann, den wir im Übrigen auch sehr gut kennen. Und da komme ich auch zum nächsten Thema, weil ich gelesen habe, dass Herr Laumann in der Pressemitteilung quasi den Fokus der Novellierung auf den Gewaltschutz, Anführungsstrich, das ist genau sein Wort, das er oder die Begrifflichkeit, die er genutzt hat, in seiner Pressemitteilung genannt hat. Und ich weiß auch, dass es in Bad Oeynhausen ein Vorkommnis oder Vorkommnisse kam, weil das ist ja fast so an der Grenze zu Niedersachsen, also das ist auch tatsächlich bei uns präsent gewesen. Und sind denn diese Vorkommnisse in der Diakonischen Stiftung in Wittekindsdorf nämlich die Auslöser auch gewesen, dass ihn das dazu bewegt hat oder dass es generell mehr präsent wurde, der Gewaltschutz sozusagen? Also glaubst du, dass das daran mitgespielt hat?
Ja, auch hier ist vielleicht nochmal ein kleiner Einwurf von mir notwendig zu dem Thema. Und zwar geht es darum, dass Anfang 2021 ein Fall von massiven Menschenrechtsverletzungen in einer Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen in Bad Oeynhausen bekannt geworden sind, in denen es darum geht, dass eine Reihe von MitarbeiterInnen Bewohner seit Jahren illegal fixiert und eingesperrt haben sollen. Die Vorwürfe reichen dabei von Freiheitsberaubung über Körperverletzungen bis hin zum Einsatz von CS-Tränengas.
Also ich denke schon, dass wir immer wieder Auslöser haben in der Politik, die dann immer so solche Novellierungen anstoßen. Ich glaube nie, dass das die ausschließlichen Gründe sind, aber natürlich sind das nochmal der Punkt, wo der Fokus auch von der Gesellschaft ja auch dann auf solche Themen dann gelenkt wird und die Politik dann auch sich dann zum Handeln zwingt. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, nur weil in einer Einrichtung was passiert, die Politik sofort loslegt, aber ich denke, dass ja allen bewusst ist, dass solche Vorfälle ja auch oft stellvertretend sind für ja vielleicht auch viele oder einige andere Vorfälle. Ich meine, ne, wir sind ja immer unter Generalverdacht in der Pflege. Ich glaube, da sollte man immer auch vorsichtig mit sein. Aber sicherlich ja, ist das ein Thema, wo auch die Gesellschaft ja auch jetzt mehr drauf guckt auf das Thema Pflege und Versorgung und dann so ein Ereignis auch die Politik auch zum Handeln zwingt.
Ja. Und wenn wir jetzt nochmal den Fokus tatsächlich aufgreifen und uns das Gesetz einmal anschauen oder reinschauen, kannst du ganz kurz und knapp erklären, was kommt ab 1.1.23 auf die Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen? Also was kommt auf euch in der Altenhilfe jetzt zu konkret?
Genau, du sagst noch Altenhilfe. Ich denke, das ist interessant. Das Spannende ist ja jetzt nochmal, dass ja nochmal die Behindertenhilfe ja sehr stark mit aufgenommen worden ist. Ja, auch zum Beispiel jetzt auch neue Werkstätten für Behinderte, die vorher ja nicht
Stimmt.
unter von den BTG-Behörden kontrolliert worden sind und jetzt nochmal extra mit aufgenommen worden sind. Ja, im Wesentlichen geht es ja nochmal darum, das Thema Gewalt und vor allen Dingen freiheitsentziehende Maßnahmen, dass da ja, mehr drauf geguckt wird. Das heißt, alle Einrichtungen sind jetzt verpflichtet, nochmal ihre Konzepte zu evaluieren, nochmal zu schauen. Wann werden freiheitsentziehende Maßnahmen angewandt? Wie werden sie dokumentiert? Wie werden vor allem die Betroffenen, wie werden die mit einbezogen, deren Angehörigen? Und da, wenn es auch oft ja auch keinen Angehörigen gibt, wie wird das dort geregelt mit Betreuern, mit den Gerichten? Das ist so, sag mal, so ein Schwerpunkt. Und was neu ist, dass wir jetzt eine Monitoringstelle bekommen sollen, an dem quasi alle Einrichtungen die Daten melden sollen, wie viele freiheitsentziehende Maßnahmen eigentlich durchgeführt worden sind. Ich denke, auch das ist dann für die Behörden immer ein Anlasspunkt, Einrichtungen, die vielleicht mehr freiheitsentziehende Maßnahmen durchführen als andere, dass man da vielleicht nochmal stärker drauf guckt. Wir haben uns da ja auch intern mal nochmal mit beschäftigt und gerade in der Altenpflege ist ja das Thema Gewalt und ist ja oft ja mit freiheitsentziehenden Maßnahmen begründet, ist das ja eigentlich schon über viele Jahre ein Thema und vor allen Dingen auch eins, was gut aufgearbeitet worden ist, meiner Meinung nach, weil wir auch festgestellt haben, auch im Gespräch mit ja, langjährigen Mitarbeitern, dass das einfach von über die Jahre immer weniger geworden ist, weil wir mildere Mittel gefunden haben, um jetzt gerade dieses Thema Fixierung, was ja immer genannt wird und sag mal, für viele wissen ja gar nicht, was eine Fixierung ist, die nicht in aus der Branche kommen, das ist ja immer dann, dass ja schon ein Bettgitter auch als Fixierung schon gewertet wird, dass man jetzt nicht angekettet wird, sondern schon einfach schon an der Mobilität gehindert wird und ja mittlerweile durch Niederflurbetten, durch Sensorsysteme man ja auch viele Sachen ja auch verzichten kann und den Bewohnern ja auch dann mehr Spielraum lassen kann, sodass ja zumindest in der Altenpflege, ich glaube, das gar nicht mal so einen großen Durchschlag haben wird, also da mehr Arbeit für uns machen wir, weil wir schon auf einem ganz guten Weg sind, die freiheitsentziehende Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Aber im Wesentlichen, was auf uns zukommt, ist einfach, dass wir jetzt einmal pro Quartal melden müssen und ja, die Behörden, denke ich mal, auch dann stärker in den Prüfungen nochmal drauf gucken. Es wird nochmal auch im Gesetz nochmal viel Wert drauf gelegt auf die Schulung der Mitarbeiter, auch auf freiheitsentziehende Maßnahmen, aber auch Infektionsschutz und Gewaltprävention, dass das auch nochmal stärker von den Behörden mit kontrolliert wird. Genau, das würde ich so als Eckpunkte so festhalten.
Kenneth kann es erklären. Nochmal kurz was zu den freiheitseinschränkenden Maßnahmen, auch FEM genannt. Wenn Bewohner Verhaltensauffälligkeiten zeigen, die dazu führen, dass sie sich selbst oder andere Personen verletzen oder sogar gefährden könnten, können freiheitseinschränkende bzw. freiheitsentziehende Maßnahmen veranlasst werden. Diese freiheitseinschränkenden Maßnahmen können allerdings nur angewendet werden, wenn die Notwendigkeit der Maßnahmen von einem Betreuungsgericht begründet wurde. Grundsätzlich muss der Bewohner den freiheitseinschränkenden Maßnahmen auch selbst zustimmen. Sofern er dazu selbst nicht in der Lage ist, muss das Betreuungsgericht dem Antrag zustimmen. FEM müssen zum Schutz der betroffenen Personen auch stets dokumentiert werden. Übrigens, das Dokublatt FEM in der elektronischen Pflegemappe unserer Software bietet dazu die passende Grundlage. Kennst du noch den Unterschied zwischen freiheitsentziehenden und freiheitseinschränkenden Maßnahmen? Unsere Rechtsanwältin hat das wunderbar in der Podcast-Folge 19 FEM, die rechtlichen Grundlagen, erklärt. Also hör da auch gerne nochmal rein. In diesem Sinne, Werbung Ende.
Ja, genau. Also so habe ich das zumindest auch verstanden. Ich finde die Idee dahinter eigentlich auch ziemlich gut. Ich frage mich aber, und das vielleicht auch noch mal ein bisschen provokativ nachgefragt, Reichen denn Konzepte aus? Also es gibt mit Sicherheit Einrichtungen, egal ob jetzt Behindertenhilfe oder Altenhilfe, die sehr auf einem sehr guten Weg sind und sich damit beschäftigen und wie gesagt Sensorik oder auch Niederflurbetten einsetzen. Aber ich glaube, es gibt halt auch einfach Einrichtungen, die haben da noch nicht so den Fokus drauf und die müssen jetzt erstmal sich ein neues Konzept überlegen. Also die Frage stellt sich für mich, reicht denn einfach das Konzept aus oder muss ich mich wirklich damit auseinandersetzen und reicht denn jetzt eine zusätzliche Monitoringstelle aus, wo ja wieder eigentlich mehr Bürokratie eigentlich auf die, ja, auf die Einrichtung zukommt. Also das ganze System verhindert das denn tatsächlich die Gewaltanwendung oder das ist auch ein falsches Wort, aber die freiheitsentziehenden oder freiheitseinschränkenden Maßnahmen? Also reicht das aus?
Also ich denke, also natürlich ist das erstmal der Stein des Anstoßes, wie in vielen Dingen. Ich glaube, wie du gesagt hast, dass viele Einrichtungen, ja, die sich nun vielleicht noch nicht so damit beschäftigt haben, die müssen sich jetzt mit beschäftigen, was ja schon mal der erste Schritt ist. Ich denke, dass wir bei diesem Thema freiheitsentziehende Maßnahmen oder auch vielleicht Gewaltschutz immer gucken müssen, woher kommt das? Und oft ist es ja das Thema Unwissenheit, Überforderung. Ich denke da schon, dass da eine Sensibilisierung der Einrichtungen und dann auch der Mitarbeiter, eine Schulung der Mitarbeiter schon der erste richtige Schritt ist. Ich denke aber auch, und das ist so eins, das, was wir vielleicht nicht wahrhaben wollen, dass natürlich auch jetzt die Gewalt, auch jetzt hinsichtlich auch des Vorfalls, der auch das auch vielleicht auch ins Rollen gebracht hat, ja, Überforderung und auch vielleicht auch, vielleicht auch personelle Nöte einfach dazu sorgen, dass solche Vorfälle passieren und dass natürlich dann eben nicht das Konzept ausreichend ist, weil auch die Schulung nicht reicht, wenn ich die Zeit nicht habe, mich adäquat um jemanden zu kümmern und dann vielleicht das Bettgitter hochzustellen, schneller geht, als mich um eine ordentliche Sturzprophylaxe zu kümmern. Und das ist sicherlich so ja auch ein Teil der Wahrheit, die da irgendwo dranhängt. Ich denke aber rein von der Politik her, als erster Schritt ist es schon sicherlich, kann man das nachvollziehen, dass man sagt, man geht über den Weg der Konzepte, um auch die Einrichtung so ein bisschen dafür zu sensibilisieren. Natürlich sorgt das für mehr Schulungsaufwand, mehr Bürokratie und ja, allein die Konzepte müssen erstellt werden, implementiert werden. Da werden auch wieder einige Wochen ins Land gehen und viel Arbeit binden, die vielleicht woanders dann wieder nicht ankommt. Ja.
Ja, ich hatte mich auch gefragt, ob es denn nicht auch tatsächlich nochmal an anderen Rahmenbedingungen auch liegt oder die geschaffen werden müssen. Also so ein bisschen, hast du es gerade schon gesagt, ne? So die Zeit und einfach auch die Mitarbeitenden in der Pflege nicht in die Überforderung zu schicken. Aber das hängt dann auch wieder so mit dem ganzen System zusammen, ne? Was ist mit den Fachkräften oder wo Fachkräfte Schrägstrich Pflegepersonal, ne? Wo bekomme ich das her? Was ist mit unserem auch wieder Anführungsstrichen Fachkräftemangel. Also ich glaube, da müsste zu den Konzepten auch noch zusätzlich was an den Rahmenbedingungen verändert werden.
Ja, also ich meine, das würde ja, glaube ich, keiner verneinen, dass an den Rahmenbedingungen weitergearbeitet werden muss. Ich glaube, auch da muss man auch da nochmal vielleicht so differenzieren zwischen der Altenpflege und der Behindertenhilfe, insofern, dass man natürlich gucken muss, gerade bei freiheitsentziehenden Maßnahmen, spreche über einen Senior, der, ich sage mal, im hohen Alter mit weniger Energie, den wir oft von einem Sturz schützen möchten, und vielleicht in der Behindertenhilfe. Zumindest mutmaße ich das jetzt mal, ja, vielleicht auch natürlich jüngere Personen sind, die dann auch vielleicht mit mehr Energie da gibt es auch andere Gründe vielleicht für eine freiheitsentziehende Maßnahme. Und ich glaube, da muss man natürlich auch wieder diese zwei Themen differenzieren. Ich glaube, in der Altenpflege, also auch unsere Erfahrung jetzt aus unseren Einrichtungen, haben wir durch geeignete Hilfsmittel allein schon, Niederflurbetten und so weiter, schon so diese freiheitsentziehende Maßnahme in den letzten Jahren so fast auf Minimum, also fast auf null runterfahren können, dass da jetzt auch das Personelle sicherlich auch ein Thema ist, aber jetzt gar nicht so im Vordergrund. Wo ich mir vorstellen kann, ist, dass in anderen Bereichen nicht eben durch ein Niederflurbett eben getan ist, sondern auch da andere Hintergründe auch dann dazugehören. Ja. Aber grundsätzlich würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass wir an der Rahmenbedingung immer arbeiten sollten.
Und habt ihr Erfahrung oder beziehungsweise konntest du herausfinden, was passiert denn mit den Einrichtungen, die jetzt quasi die Konzepte nicht vorweisen, die sie nicht so schnell umgesetzt bekommen und vor allem ihrer Meldepflicht nicht nachkommen? Gibt es da Hinweise zu? Weil die habe ich nämlich nicht gefunden.
Also ich hatte jetzt auch einmal kurz recherchiert. Also es gibt da auch, also wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren erstmal so angedroht oder, aber ich glaube, also aus meiner Erfahrung jetzt auch mit der Heimaufsicht, die es ja kontrollieren müssen oder BTG-Behörde, dass man natürlich im ersten Moment erstmal höflich nachgefragt wird, was denn los ist. Man auch jetzt gerade, wenn man die Meldefrist nicht einhält, das kennen wir jetzt auch von Corona, von Impfmeldungen, die man vielleicht mal vergisst abzugeben, dann eine freundliche Erinnerung kommt. Und ich glaube, das ist so, dass man auch da gemeinschaftlich guckt. Das, was ich hoffe und wo ich auch NRW auch ganz weit vorne sehe, ist, dass zumindest über die Plattform, die geschaffen worden ist, gerade Pfad-WTG, zumindest die Bürokratie so für uns zumindest ein bisschen abgebaut worden ist, dass man sagt, ich habe eine Plattform, die sehr, sehr viel abbildet und ich jetzt nicht auf 10 Plattformen mich anmelden muss. Deswegen sehe ich dieser Meldung erstmal auch ganz entspannt entgegen, weil ich mutmaßen würde, dass die auch da an der Stelle implementiert wird und das zumindest jetzt dann auch in diesem Alltag von den ganzen Meldungen, die wir pro Woche, Monat, Quartal machen müssen, dass dann zumindest vom Handling her einfach umzusetzen ist. Wie gesagt, ich denke, dass die Einrichtungen, die sich da nicht auf den Weg machen werden, die werden natürlich dann von den Heimaufsichten mit begleitet und geguckt, warum machen sie das nicht. Ich glaube, also kann mir nicht vorstellen, dass jetzt am Anfang direkt irgendjemand in ein Ordnungswidrigkeitsverfahren getrieben wird. Ich glaube, Konzepte, muss man ja sagen, sind schnell geschrieben. Nur Konzepte, die besten bringen mir nichts, wenn ich sie nicht lebe. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, wo wir alle dran arbeiten müssen. Diese Konzepte, die wir jetzt auch nochmal überarbeiten oder neu schreiben, dass die auch wirklich auch beim Bewohner ankommen. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung, die wir alle vor uns haben.
Ja, und eine Frage noch, worüber ich auch noch gestolpert bin, ist, dass sich das auch auf den ambulanten Bereich bezieht. Also, jetzt hast du ja auch einen ambulanten Pflegedienst. Wie muss ich mir das vorstellen? Weil das, finde ich, ist, glaube ich, das Schwierigste, weil freiheitsentziehende oder freiheitseinschränkende Maßnahmen im ambulanten Bereich auch immer Thema ist. Also, das ist schwer greifbar. Also, ne, ich habe noch so Beispiele im Kopf, wo der Sohn die pflegebedürftige Mutter zu Hause einfach einschließt. Also das heißt, wir waren im Pflegedienst in der Versorgung. Er kam danach und hat dann quasi die Schlüssel zugemacht, also die Tür zugeschlossen und Mutter konnte dann nicht mehr raus, so Geschichten. Oder ich meine, damit ist ja auch ein, in Anführungsstrichen, kleine Gewalt. Und wenn ich das jetzt dieses ganze Konzeptuelle auch sehe und das ja auch auf den ambulanten Bereich bezieht, das steht explizit drin, dass es auch den ambulanten Bereich betrifft, wie muss ich mir das vorstellen? Oder hast du da eine Idee zu?
Also ich bin auch da nicht ganz so schlau draus geworden. Ich könnte mir natürlich die ambulanten Wohngruppen auch sehr stark vorstellen, die natürlich dann natürlich, ja, wo auch die Pflegedienste in der Verantwortung ja oft stehen, da nochmal drauf zu gucken. Ich glaube, also im klassischen ambulanten Bereich, wo wir die Leute in der Häuslichkeit versorgen, also ist bei uns gar kein Thema freiheitsentziehende Maßnahmen, wo wir, weil natürlich immer mal in diesem Spannungsfeld ist, dass die Angehörigen ja viel selber entscheiden und auch entscheiden dürfen und sollen und wir ja nur im Verhältnis zu stationär an einem deutlich kleineren Teil der Versorgung dran teilnehmen und ich mir da auch so keinen Reim drauf machen kann. Sicherlich ist aber auch dahingehend eine Sensibilisierung ja auch nicht verkehrt, auch in dem Bereich zu gucken und auch vielleicht gerade in dem Fall, was du beschrieben hast, auch dann mit dem Angehörigen in eine Beratung zu gehen und zu sagen, hey, was hier gerade passiert, das ist irgendwo nicht ja, adäquat und das sollte man auf gar keinen Fall so machen. Ich könnte mir aber vorstellen, auf diese ganze Melderei gesehen, dass er sich auf die ambulanten Wohngruppen auch bezieht, weil da sehe ich das Thema eher nochmal gegeben, weil also unser Klientel, was wir versorgen, also da haben wir aktuell kein Thema mit freiheitsentziehenden Maßnahmen, weil das dann meistens dann doch schon eher Richtung stationär dann geht.
Ja, stimmt, an die Wohngruppen habe ich im ersten Moment gar nicht gedacht. Also wie gesagt, ich bin da total drüber gestolpert und ambulanter Bereich und ich dann sofort so an den klassischen ambulanten Pflegedienst gedacht. Aber ja, stimmt, vielleicht sind die Wohngruppen da noch ein bisschen mehr mit dem Fokus. Ja, total spannend. Und Alex, du bist ja in dem Versorgungssetting, in der Altenhilfe, bist du ja in allen Bereichen unterwegs. Also sowohl teilstationär, ambulant als auch stationär. Und wenn wir jetzt nochmal wieder weggehen vom WTG, was müsste sich grundlegend deiner Meinung nach in der Pflege noch verändern? Oder sagst du für dich in deinem Setting, ihr seid schon wirklich sehr gut aufgestellt und ihr kommt sehr gut zurecht mit allem?
Also ich glaube, verbessern können wir uns auf jeden Fall noch. Was muss sich verändern? Ich glaube, das Thema, wir haben jetzt mit den Gehältern jetzt dieses Jahr, glaube einiges auf den Weg gebracht, wo zumindest sag mal, die Entlohnung der Mitarbeiter schon auf einem guten Weg ist oder auch schon angekommen ist in vielen Bereichen. Das ist, glaube ich, schon mal ein wesentlicher Punkt. Das ist natürlich dann so das Thema der Wertschätzung, weil das merken wir auch durch die höheren Gehälter, die Anspruchshaltung sich plötzlich verändert gegenüber unseren Mitarbeitern, wo man ja sagt, das hat sich ja für die jetzt die Arbeitsbedingungen jetzt nicht verbessert, auch wenn sie mehr Geld bekommen. Ich glaube zwar schon, dass das natürlich die Gehälter dafür sorgen, dass wir nachhaltig mehr Kräfte in den Beruf halten, zurückgewinnen werden oder auch zukünftig bekommen. Was ich mir einfach wünschen würde und was wir auch, glaube ich, brauchen, ist gerade nochmal zu reflektieren, was machen Fachkräfte? Ich glaube, dass wir gerade im stationären Bereich, dass da einfach viele Aufgaben gemacht werden, die einfach, wo man sagt, da könnte man die Expertise besser nutzen. Also da wäre mein Wunsch einfach mehr Servicekräfte, Abweichung von der Fachkraftquote In Kombination mit mehr Personal, aber dass man einfach, dass man die Fachkräfte wirklich das machen, was sie gelernt haben und sich mehr um die Behandlungspflege kümmern, Medikamente kümmern, Arztkontakte kümmern und wir einfach mehr Mitarbeiter haben, die sich dann quasi um einfach das Leben in der Einrichtung, also sprich um die Wäsche, um das Essen kümmern, um die Betreuung kümmern. Das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt, den ich mir wünschen würde. Ich glaube auch da, dass auch insbesondere stationär ambulant so ein Thema ist. Ich glaube schon, dass die Tagespflegen mittlerweile ein ganz gutes Setting haben. Ich glaube, das merkt man, kann auch jeder nachvollziehen in den Bewerberzahlen, dass dieses auch entsprechend widerspiegelt, dass Leute dort gerne arbeiten. Und natürlich müssen wir einfach schauen, dass die Arbeitsbedingungen besser werden. Das ist, glaube ich, das nur über mehr Personal möglich und einfach um da auch verlässliche Dienstpläne einfach zu schaffen, dass die Leute auch da einfach zufrieden sind. Weil ich erlebe, ich habe super motivierte Mitarbeiter, die diesen Job super gerne machen, aber was denen halt das Leben schwer macht, sind halt die Dienstpläne, die wir auch, das schaffen wir auch nicht immer oder auch öfters auch mal gar nicht. Wir hatten Corona 2 Jahre, ich glaube, da kann jeder Dienstplan nachvollziehen, was das für ein Chaos war und da würde ich mir einfach mehr Personal wünschen, die einfach dann, dass einfach da die Mitarbeiter einfach mehr Freizeit haben, mehr Verlässlichkeit haben. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube schon, es passiert momentan sehr viel. Wir haben einen starken Fokus auf der Pflege die letzten Jahre bekommen. Ich glaube, mit dem Tarif haben wir auch mal, auch das nicht nur warme Worte, sondern auch wirklich finanziell. Jetzt nächstes Jahr mit dem neuen Personalbemessungsinstrument werden wir auch sehen, was da passiert. Nur meine Sorge ist, wir seit Jahren werden mehr Stellen ausgelobt oder refinanziert. Die gibt es de facto nicht. Die werden wir auch noch viele Jahre brauchen, bis wir die irgendwie ausgebildet haben. Und ich glaube, wir brauchen noch einen Zwischenweg über Servicekräfte oder Ähnliches, die refinanziert werden, um da einfach die Mitarbeiter heute und den Bewohnern heute schon eine Entlastung zukommen zu lassen und in den nächsten 2, 3, 6 Jahren über die Ausbildung vielleicht dann, das auch dann mit qualifizierten Kräften nachzubesetzen.
Ja, spannende Ansätze und ja, ich glaube, da ist die Pflege tatsächlich auch auf einem guten Weg. Also das finde ich auch super, wobei Tariftreuepflicht, ich glaube, das ist sehr schwer für die Einrichtung und es gibt ja auch schon ganz viele kritische Stimmen dazu, also ob das so der Weg ist. Aber ich glaube, es bleibt abzuwarten und ich finde es erstmal gut, dass zumindest das Gehalt angehoben wurde, auch wenn, wie gesagt, das vielleicht den ein oder anderen kleinen Pflegedienst dann tatsächlich trifft, der es vielleicht nicht refinanziert bekommt. Aber gut, ich glaube, das steht auch nochmal auf einem anderen Stern. Das kann man auch nochmal an anderer Stelle diskutieren. Und vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Also, du hast schon gesagt, du setzt schon sehr viele Hilfsmittel ein und Niederflurbetten und bist auch digital aufgestellt. Was würdest du sagen, wie sieht deine Zukunftsvision und ja, die neuen Technologien in der Pflege aus?
Gut, ich glaube einfach, dass wir natürlich durch eine stärkere Digitalisierung, Vereinfachung der Abläufe, dass das schon mal, also das ist meine Zukunftsvision, dass wir die Mitarbeiter einfach mehr an die Hand geben, dass auch viele, ich sag mal, Unsicherheiten, die im Alltag entstehen, einfach damit irgendwo aufgefangen werden, dass über eine vernünftige Arbeitsplatzausstattung da einfach schon auch ja viele der Probleme, die wir heute schon haben, auch irgendwo lösbar sind. Zukunftsvision. Ich glaube einfach, dass wir, also meine und unsere Vision ist einfach, dass wir unsere Angebote einfach weiterentwickeln und nicht einfach jetzt am Status quo festhalten. Ich glaube, eine Altenpflegeeinrichtung jetzt auch von 2022, das ist nicht das Ende der Fahnenstange, wie wir in den Einrichtungen leben, wie wir den Alltag gestalten. Aber auch da, fällt es mir schwer, jetzt eine konkrete Vision irgendwie zu haben. Am Ende merken wir ja doch, dass diese Rahmenbedingungen, die wir jedes Jahr aufs Neue, auch jetzt durch eine Novellierung immer bekommen, dass das ja immer schwierig ist, komplett so zu planen. Ich würde mir einfach, also meine Vision ist, und da sehe ich uns auf einem ganz guten Weg, ist, dass wir jetzt einfach mit einer guten Personalausstattung erstmal wirklich viel Stabilität in den Einrichtungen bekommen, was kommt dann immer den Bewohnern zugute. Und wir einfach jetzt versuchen, ja, kontinuierlich das zu verbessern, unser Angebot zu verbessern, zu gucken, was möchten die Bewohner, wie entwickelt sich das? Ich glaube, dass auch so klassische Sachen, auch in der Betreuung, dass auch da die Digitalisierung jetzt mal langsam einhalten darf, dass man nicht nur irgendwie Bingo, obwohl es sehr beliebt ist, das als Maßstab nimmt, sondern vielleicht auch mal wirklich da auf digitale Angebote setzt. Ich glaube nicht an die Pflegeroboter, dass wir die noch so schnell erleben werden. In der Betreuung kann ich mir das vorstellen. In der aktiven Pflege, glaube ich, ist das zu komplex, das so umzusetzen. Aber wäre natürlich trotzdem schön, wenn das mal Realität werden würde, ja.
Ja, wie gesagt, total spannend und ja, ich glaube, in Anbetracht der Zeit, vielen lieben Dank für das wunderbare fachliche Gespräch, ja, und für deine Zeit und Ja, in diesem Sinne, vielen Dank und weiter Podcast hören an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und dann, Alex, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch@medifoxdan.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Powered by MediFox Dan.